Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, um dir an diesem besonderen Tag, an diesem Sonntag, auch in besonderer Art und Weise zu begegnen. Ja, wir haben Lieder gehört, wir haben gebetet und wir wollen das jetzt auch tun, indem wir dein Wort betrachten. Lass es in uns lebendig werden. Amen. Ja. Gottes Segen euch in der Sonntagsschule oben. Ich weiß nicht, ob wer ob jemand unter euch einen Namen hat wie Max oder ob wir eine Maximilian hier unter uns haben. Ich glaube fast nicht. Oder auch Maxi oder alle Kürzel, die es dazu noch gibt. Wie auch immer, wenn ihr jemanden kennt, der oder die Max, Maxi, Maximiliane heißt und katholisch wäre, dann dürftet ihr dieser Person heute zum Namenstag gratulieren. Namenstag ist eine Tradition in der katholischen Kirche und hat damit zu tun, dass viele Kinder nach Heiligen benannt werden. Es gibt also da einen entsprechenden Namenspatron, eine Namenspatronin. Und heute ist der Tag des heiligen Maximilians. Der heilige Maximilian war ein Bischof und lebte relativ früh, im 2. Jahrhundert schon nach Christus, und ist sozusagen dann auch zum Namenspatron für alle Maxis und Maxe geworden. Ein Heiliger. Warum fange ich in einem evangelischen Gottesdienst mit diesem Thema an? Und wir haben gerade schon so ein bisschen raushören können, auch in dem letzten Lied, dass es um das Thema heilig geht. Das war ja auch Thema im Lied. Und die Frage ist, wenn wir heilig immer wieder auch als fromme Menschen in unserem Wort, in unserer Sprache mitführen, in der Bibel dauernd lesen, die Frage ist, was heißt das eigentlich heilig? Was ist heilig? Und man kann es ganz allgemein übersetzen, alles, was nicht alltäglich ist. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, so mal aus dem Ärmel geschüttelt, was ist für dich heilig, weiß ich nicht, wie ihr das übersetzen würdet. Aber sicherlich wärt ihr mit mir d'accord, wenn wir sagen würden, heilig ist auf jeden Fall etwas, was wertvoll ist. Vielleicht auch was besonders ist, vielleicht auch etwas, was exklusiv ist, etwas Abgeschlossenes. Und wenn wir da mal so in uns hineindenken, dann können das auch ganz normale Dinge sein. Und ihr kennt das sicherlich auch aus eurem profanen, normalen, alltäglichen Umfeld, dass man sagt, also Moment mal, lass da mal die Finger von, das ist mir heilig. Das ist meins, da hast du nichts dran zu suchen. Was kann das sein? Bei mir sind das manchmal Bücher. Musik ist mir heilig manchmal. Und als Werkzeugfreak ist mir manchmal auch Werkzeug heilig. Kriegt nicht jeder in die Finger, vor allen Dingen, wenn ich nicht weiß, wie die Leute damit umgehen. Also, heilig ist schon längst ein Begriff, der ganz in unsere alltägliche Welt hineingerutscht ist. Trotzdem ist Heiligkeit, und da könnten wir alle Leute in Bergisch Gladbach befragen, ein Begriff, der natürlich in erster Linie mit Kirche assoziiert wird. Und interessant ist, so viel wir in der Bibel über heilig lesen, wir haben jetzt dieses Lied Heilig, Heilig gehört, ist heilig sprachlich gesehen als Wort kein Wort, was aus einer biblischen Sprache abgeleitet ist. Heilig als Wort, so wie wir es im Deutschen, in unserer deutschen Sprache benutzen, ist ein Wort, was aus dem Germanischen kommt und ganz weit weg von biblischen Sprachen ist. In der germanischen, also das heißt einer unserer Sprachwurzeln im Deutschen, in der germanischen Sprache gibt es das Wort Heila. Heila. Und das meint in der ursprünglichen Form, im ursprünglichen Germanischen, so viel wie ein Zauber oder ein günstiges Vorzeichen, aber auch ganz allgemein übernatürliche göttliche Mächte und Magie. Also hat doch einen ganz verschobenen Kontext zu dem, wie wir das heute deuten würden. Und tatsächlich gibt es weltweit, in allen Religionen, gibt es so eine Vorstellung von Heiligkeit. In Kulturen, die aus der Südsee kommen, hat sich das zum Beispiel mit Orden verbunden. Und da gibt es einen Begriff, der auch aus der Religionswissenschaft kommt, den wir aber auch völlig alltäglich normal benutzen heutzutage. Das ist der Begriff des Tabu. Habt ihr schon mal gehört, ne? Moment, halt, das ist Tabu, da darfst du nicht dran. Ganz klar. Tabu ist aber eigentlich ein religiöser Begriff, ein Begriff, der aus der Religionsphilosophie, aus der Religionsgeschichte kommt und meint, heilige Orte mit einem Tabu belegt sind. Das heißt, es sind heilige Orte, die nicht von jedermann und jeder Frau betreten werden dürfen. Es bedarf gewisser Rituale, um diese Orte betreten zu dürfen. Und es dürfen auch nur eine ganz besondere Person, ein besonderer Personenkreis. In unserem Sprachgebrauch gehört heilig natürlich zuerst mal in den Rahmen von Kirche und Glauben. Es ist ein sakraler, ein kirchlicher, ein frommer Begriff. Der Gegenbegriff dazu wäre profan. Sakral, profan. Profan ist das Normale, das Weltliche, das Alltägliche. Und tatsächlich können wir diesen Begriff heilig dann auch, und das ist auch in dem Lied, wenn ihr es rausgehört habt, ist das vorgekommen, da wurde nämlich die Schöpfung heilig genannt und da wurde Gott heilig genannt. Also der Begriff heilig kann sich auf Personen beziehen, auf Orte, aber auch auf Gegenstände, auf Dinge beziehen. Und hier kommen wir nun in das biblische Verständnis, in die biblische Vorstellungswelt. Heilig heißt dann eigen. Das heißt, eine Sache, eine Person, ein Ort oder ein Gegenstand ist Gott geweiht und damit von der profanen, von der alltäglichen Welt abgesondert. So, jetzt wissen wir schon ein bisschen besser, worum es heute geht. Und tatsächlich gibt es einen Brief im Neuen Testament, der dieses Thema Heiligkeit sehr in den Mittelpunkt stellt. Und das ist der Petrusbrief. In ganz ähnlicher Weise, wie eben schon angedeutet, verwendet Petrus diesen Begriff als etwas, das Gott gehört. Und ich lese hier aus 1. Petrus, aus dem 1. Petrusbrief, 1. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Und da sagt Petrus Folgendes. Darum haltet euch bereit und bleibt nüchtern. Setzt eure ganze Hoffnung auf das, was Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus sich uns in seiner Herrlichkeit zeigt. Seid Gott gehorsam und lebt nicht mehr aus euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. In allem, was ihr tut, sollt ihr euch als Menschen erweisen, die Gott ausgesondert hat und damit ihm gehören. Denn er, der euch berufen hat, hat gesagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Heilig. Da haben wir den Begriff. Die Petrusbriefe sind ungefähr 62 nach Christus abgefasst worden. Und wie wir das aus anderen neutestamentarischen Briefen kennen, die oft an eine spezielle Gemeinde, in eine besondere Gemeindesituation hineingeschrieben worden sind, sind die Petrusbriefe sogenannte regionale Briefe, die in eine ganze Gemeinderegion geschrieben sind. Also nicht an eine konkrete Gemeinde, sondern an mehrere in einer Region. Es sind Gemeinden, die ursprünglich aus Menschen bestehen, die früher aus anderen Religionen gekommen sind, also heidenchristliche Gemeinden, die erstmal ganz wenig Bezüge zur jüdischen Religion gehabt haben. In Kleinasien, das wäre die heutige Türkei ungefähr. Und diese Menschen leben in dieser Gemeinde, die haben sich zu Christus bekehrt, aber das ist nicht so locker, wie das bei uns heute hier ist, hier in Deutschland, sondern es ist eine Umwelt, in der sie ihren christlichen Glauben leben und bekennen, der nicht cool ist, der feindlich ist. Die werden nicht freundlich angeguckt von ihrer Umwelt, sondern sehr kritisch bis feindlich. Kernthema dieses ersten Petrusbriefs und auch des zweiten Petrusbriefs ist das Thema Hoffnung. Hoffnung und dann verknüpft mit Heiligkeit. Hoffnung worauf? Worauf soll man hoffen? Auf die Wiederkunft des Herrn, auf Christus. Wir haben ja heute das Gefühl, in einer auch besonderen Zeit zu leben. Wir haben das Gefühl heute, dass politisch ganz viele Dinge passieren, die uns ständig außer Atem halten. Und ein bisschen ähnlich muss es den Christen gegangen sein in dieser Zeit, in der der Petrusbrief abgefasst wurde. Es hat einen römischen Kaiser gegeben, der den Christen das Leben schwer gemacht hat. Der Kaiser, den kennen wir bis heute noch, obwohl wir gar nichts mit Geschichte zu tun haben vielleicht und uns das gar nicht interessiert. Aber dieser Kaiser war so schillernd, dass er historisch bis heute nachweht. Es ist der Kaiser Nero. Kaiser Nero, 54 bis 68 nach. Und mitten rein in diese Regierungszeit wird dieser Brief datiert. Und das Problem, was die Christen haben, ist nicht nur, dass sie uncool sind, sondern dass sie, wie ich gerade schon sagte, kritisch angeguckt werden und auch zunehmend ins Visier der Regierung, der römischen Regierung geraten. Und man wirft ihnen vor, dass sie den Kaiser nicht feiern, dass sie den Kaiser kritisieren, dass sie kaiserfeindlich sind. Und es hat dann in der Folge zu massiven Christenverfolgungen geführt. Kaiser Nero hat bis heute sozusagen Stigma, der große Christenverfolger gewesen zu sein. Gleichzeitig aber werden die Gemeinden zu Hoffnungsträgern. Und zwar zu Hoffnungsträgern einer ganz neuen Art von Heilserwartung. Und das macht sie besonders, sondert sie aus ihrer normalen, profanen Umwelt. Und Petrus nimmt dieses Bild auf und zieht nun eine Parallele zwischen diesen unter Druck stehenden kleinasiatischen Gemeinden und dem Volk Israel der Bibel. Und dieses Volk Israel, ihr erinnert euch, ich habe vor, ich glaube, 2 Wochen über Jakob gepredigt, der dann den Beinamen Israel bekommen hat. Dieses Volk Israel hat Gott sich zu seinem und damit zu einem heiligen Volk erwählt. Und das finden wir dann auch, diese Analogie, diese Parallele, finden wir dann auch wieder im Petrusbrief. Und er sagt in Petrus 1, Vers 15, ich habe es gerade schon gelesen, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, Petrus 1, Vers 15. Und das ist ein Vers, den Petrus nicht einfach dieser Gemeinde schreibt, sondern es ist ein Vers, den Petrus zitiert. Und zwar aus dem 3. Mosebuch. Und da finden wir das im 3. Mose 19, Vers 2. Ich lese diesen einen Vers nochmal vor. Und dieses 3. Mosebuch wird auch, das wisst ihr vielleicht, dass die Mosebücher auch lateinische Bezeichnungen haben, wird Leviticus genannt in einigen Bibelübersetzungen. Ich habe hier die Gute Nachricht Bibel, da steht bei mir zum Beispiel 3. Mose / Leviticus. Und da lesen wir im 19. Kapitel, Vers 2, ich bin der Herr, euer Gott, bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Das sagt Gott zu seinem auserwählten Volk Israel. Und da sehen wir sofort die Parallele zu den Zitat aus Petrus. Die Heiligkeit Israels leitet sich von Gottes Heiligkeit ab. Gott ist heilig, er ist herausgehoben aus dem Vielerlei der Religionen und Götter der biblischen Umwelt. Diese göttliche Heiligkeit überträgt Jahwe auf sein erwähltes Volk Israel. Diese Heiligkeit ist dabei nicht nur ein Status, also ein Privileg, was dieses Volk bekommt, sondern es wirkt und soll wirken ins alltägliche Leben hinein. Und deswegen finden wir im Textumfeld des eben zitierten Verses aus 3. Mose 19 eine ganze Reihe von Vorschriften, Gesetze, Anweisungen. Voll. Ihr kennt die 10 Gebote, aber das Alte Testament und hier 3. Mose ist voller Vorschriften, Anweisungen und Gebote. Da wird einem richtig schwindelig, wenn man da mal reinguckt und liest, was man darf und nicht darf und wann man was darf und so weiter und so weiter. Warum so viele Gesetze? Es geht darum, diese Heiligkeit ins alltägliche Leben zu übertragen. Und es geht natürlich darum, dieses alltäglich persönliche Leben immer perfekter, immer heiliger, immer gottgefälliger zu leben. Die Vorstellung von Gottes Heiligkeit erschwerte es im Laufe der Zeit, den Menschen immer mehr mit ihrem Gott in Beziehung zu treten. Generationen von Priestern, die traditionell aus dem Stamm Levi kamen, hatten sich zur Aufgabe gemacht, die Einhaltung aller Opfer, Reinigungs- und Moralvorschriften genauestens zu beachten und zu kontrollieren. Bis heute kennen wir so ein Strafwort, und da muss ich jetzt wirklich den erhobenen Zeigefinger auspacken und sagen, ich werde dir die Leviten lesen. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist so ein bisschen oldschool, sagt man heute nicht mehr, aber so die Eltern uns kennen, ich werde dir die Leviten lesen. Und genau das ist so ein Spiegel dieser geballten Gesetzesvorschriften, und die Leviten sind die Priester. Es hat zu einer Entwicklung geführt, bei der Menschen zunehmend immer mehr definiert haben, was heilig und wer heilig und ist und wie man heilig wird. Und damit hat sich die Schere zwischen Gott und seinen Menschen immer weiter geöffnet. Ich komme zurück zum Text aus 1. Petrus und damit aber auch zu uns. Denn natürlich fragen wir uns, was haben wir heute damit zu tun? Und ich würde jetzt mal ganz provokant in die Runde fragen, jeden von uns, von euch fragen, bist du heilig? Fragezeichen. Wenn ihr mich das fragen würdet, spielen wir mal durch, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, nein, weit entfernt von heilig. Und da schwingt natürlich was mit, nämlich so eine Vorstellung, was ist denn so jemand, der die heilig ist? Und ich stelle mir da immer so ein bisschen so einen Freak vor, so einen Sonderling, der ein bisschen abseits steht und dann seine Umwelt mit geschwollenen Sprüchen traktiert. Das sind keine Leute, mit denen man gerne zusammen sein möchte. Keine Leute, mit denen man mal gerne ein Bier trinkt, würden die sowieso nicht tun. Heilige, oh. Aber ob wir es wollen, ob ich es will oder nicht, das Neue Testament bezeichnet alle Christen, und da dürfen wir uns alle mit hineinnehmen, alle Christen, und das sind Menschen, die ein vertrauensvolles Verhältnis zu Jesus Christus haben, als Heilige. Alle Christen, jeder, der und die sich zu Jesus Christus bekennt, sind nach der Aussage des Neuen Testaments Heilige. Und es gibt sicherlich einen historischen Kontext, warum das so gewesen ist. Und da kommen wir zurück zur Abfassung des 1. Petrusbriefs. Natürlich gerade auch vor dem Hintergrund, dass es eine Zeit war, wo Christen wirklich geblutet haben für ihr Zeugnis, für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus. Das konnte dir das Leben kosten. Und in heutigen Ländern, wir haben immer wieder Open Doors hier zu Gast, wir kennen die Indexe der Christenverfolgung, es gibt viele Länder in unserer Zeit, wo das immer noch so ist. Heilige. Heilige vor dem Hintergrund von Christenverfolgung und Martyrien. Da im Laufe der Kirchengeschichte natürlich nicht alle Christen so heilig lebten, wie man sich das so vorgestellt hat, hat man dann in der Kirche begonnen, ein frommes Klassensystem einzuführen. Die Heiligen, die sich mit ihrem Glauben, mit ihrem Bekenntnis, mit ihrem Leben ganz besonders bewährt haben, und auf der anderen Seite die normalen Leute, die normalen Schäflein. Und da komme ich zurück zu unserem Max und Maximilian. Das hat dann in der im katholischen Christsein auch dazu geführt, dass viele junge katholische Menschen ja einen Namen bekommen, der einen Bezug zu einem Heiligen hat. Der Namenstag, der Tag des namengebenden Heiligen. Und tatsächlich hat sich in der Kirche ein richtiger juristischer Prozess entfaltet, nämlich eine Heiligsprechung. Da gibt es eine Riesenkommission, das wird wirklich wie ein juristischer Prozess aufgeführt. Da wird geprüft, nachgeguckt, was sind das für Menschen, wie haben die gelebt und so weiter. Dann kommt es zur Seligsprechung durch den Papst und dann spätestens im späteren Schritt zur Heiligsprechung ebenfalls durch den Papst. Und tatsächlich, wenn ihr mal Bock habt, ins Museum zu gehen oder alte Abbildungen findet, alte Bilder mit kirchlichen Themen, dann findet ihr diesen Niederschlag der Heiligkeit auch in bildlichen Darstellungen. Ihr habt schon eine Idee, wo es hingeht. Gibt sogar als Emoji, ja, wenn ihr mal guckt, das ist der berühmte Heiligenschein. Gibt so ein Smiley mit dem Heiligen, kennt ihr alles. Oder der sogenannte Nimbus. Also diese Heiligkeit hat man dann sogar in der Kunst ausdrücken können. Heiligenschein. Naja, und wenn wir alle Heilige sind, dann sollten wir jetzt alle unseren Heiligenschein mal anknipsen. Tun wir nicht. Was macht das mit uns heute? Warum ist das Thema relevant für uns heute? Und tatsächlich habe ich diesen Bogen oder den nächsten Abschnitt für mich überschrieben mit heilig. Ohne Heiligenschein, dank Jesus Christus. Im alltäglichen Miteinander gibt es keine Heiligenscheine. Das ist einfach nur ein Kunstgriff sozusagen, um in diesen bildlichen Darstellungen die Heiligen besonders zu kennzeichnen. Uns, dich und mich, und ich glaube, da geht ihr mit mir mit, unterscheidet erstmal nichts von anderen Menschen. Uns unterscheidet äußerlich erstmal gar nichts von unseren Nachbarn, die gar nicht glauben oder was ganz anderes glauben. Keine Ahnung. Doch für Petrus und im Petrusbrief macht sich das Anderssein von Christen sowohl in Worten als auch im praktischen Tun fest. Er spricht hier nicht über Heiligenscheine, er spricht hier nicht über absonderliche Menschen, sondern er fokussiert das Heiligsein in der Art und Weise, wie wir uns verhalten und wie wir sprechen. 1. Petrus 4, Verse 8 bis 11. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne darüber zu klagen. Fördert euch gegenseitig, jeder mit der Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Dann seid ihr gute Verwalter Gottes. Wenn einer die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn einer die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm gibt. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Heiligkeit nicht abzulesen an meinem äußeren Gebaren, sondern an dem, was ich tue, an meiner Haltung und dem, was ich sage. Der Ort, an dem die Gaben Gottes sich entfalten, ist laut Petrus und vielen anderen neutestamentarischen Autoren die Gemeinde. Damit wird die Gemeinde auch zu einem heiligen Ort. Und von dort tragen wir das Geschenk unserer unterschiedlichen Begabungen in unser alltägliches Umfeld hinein. Diese Welt, unsere Welt, sehnt sich nach zugewandten, liebevollen Menschen, die praktische Hilfe leisten, die hoffnungsvolle Perspektiven entwickeln können. Menschen, die so im Alltag unterwegs sind, benötigen keinen Heiligenschein, um trotzdem aufzufallen. Ich komme zum Schluss. Wenn wir uns heute Morgen umschauen, haben wir vermutlich nicht das Gefühl, von Heiligkeit umgeben zu sein. Und dennoch hat uns Gott in die Nachfolge Jesu gerufen. Wir sind heilig. Du bist heilig. Nicht aufgrund unseres vorbildlichen Lebens, sondern weil der heilige Gott dich und mich liebt und der Heilige Geist an und in uns arbeitet und wirkt. Deshalb gilt, bist du heilig? Und dann muss ich sagen, um Gottes Willen, ja. Amen.